Samstag, 3.12.16, 9.15 Uhr.
So, guten Morgen zusammen. Eben, da bitte ich Sie, dass wieder oben dann einer zu darf. Jetzt haben wir auch schon eins, jetzt haben wir schon, ich glaube, wo es ja, da reicht es schon. So. Wir stehen auf der, bei unserem Nietzsche auf der Seite 100 und, 202. Soweit waren wir letztes Mal gekommen. Das war dieser Text auf der unteren Hälfte, auf der Seite 202 über den Positivismus, wo er eben sagt, wir haben keine Tatsachen, sondern wir haben nur Perspektiven, wir legen die Welt aus, unsere Triebe sind das in ihrem Für und Wider. Jeder Trieb will sich durchsetzen zu den anderen. Er sagt, jeder Trieb ist eine Art Herrschsucht. Jeder hat seine Perspektive, welche er als Norm allen anderen aufzwingen möchte. Das ist ja das, was er dort sagt. So, danke, da still. Ah, da ist noch. Da bleibt es aus. So. Und das kann man einfach so stehen lassen, schlage ich vor. Und dann machen wir auf der nächsten Seite weiter. Da geht es jetzt, ab dort geht es um zwei Themen. Das eine, also den Nihilismus. Und dann, je nachdem, wie weit wir kommen, die Frage der Kunst. Wo er sagt, dass die Kunst eben größer ist als die Wahrheit. An der Wahrheit gehen wir eigentlich kaputt. Und die Kunst muss uns retten. Das ist auf der Seite 203 dran. Und das geht als erster los, ehe dann nachher der Nihilismus kommt. Ah ja, da kann man auch noch den Anwesenheitszettel, der ist schon unterwegs, oder wie kann man da noch weitergeben? Wir sind auf der Seite 203. Die Genesis der Kunst. Jenes Vollkommen machen, vollkommen sehen, welches dem mit geschlechtlichen Kräften überladenen zerebralen System zu eigen ist, der Abend zusammen mit der Geliebten die kleinsten Zufälligkeiten erklärt, das Leben eine Abfolge sublimer Dinge, das Unglück des unglücklich Liebenden mehr wert als irgendetwas. Andererseits wirkt jedes Vollkommene und Schöne als unbewusste Erinnerung jenes verliebten Zustandes und seiner Art zu sehen. Jede Vollkommenheit, die ganze Schönheit der Dinge, erweckt durch die Contiguity, also durch eben diese Verbindung, die aphrodisische Seligkeit wieder. Physiologisch der schaffende Instinkt des Künstlers und die Verteilung des Semen im Blut, das Verlangen nach Kunst und Schönheit, ein indirektes Verlangen nach den Entzückungen des Geschlechtstriebes, welche er den Cerebrum mitteilt. Das vollkommen gewordene Welt durch Liebe. Das klingt wie von Freud auch. Das ist also diese Vorstellung, dass alle Formen des Glücks und der Erfüllung, und heute würde man ja dann nochmal dazu reden, von den ganzen Stoffen, die da freigesetzt werden im Gehirn, dass das also hier die Seligkeit eröffnet und bestimmt. Das wissen wir ja inzwischen. Die Frage ist, ob man das deswegen jetzt als das Primäre setzen muss oder nicht. Das ist eben die Frage. Bin ich Naturalist oder bin ich es nicht? Ist Seligkeit wirklich bloß das oder ist es eigentlich was anderes und das kommt als Komponente dazu? Das steht halt offen. Deswegen meine ich, wäre dazu weiter nichts, also ich würde da weiter gar nichts dazu sagen wollen. Die Frage ist, was Sie da noch diskutieren wollen zu dem Text.
Er fängt halt zweimal an, er sagt erst, ich sehe nicht ganz sicher, ob wir es machen oder ob es so ist, also das Sehen vom Perfekten oder das Machen.
Ja. Eben, das bleibt offen. Das lässt er offen. So ist es, ja. Und insofern muss es nicht sein, dass es nur bindend ist, ja. So ist es. Eben, das kann man, ist offen. Man muss es nicht freudianisch lesen, aber man ist gut, dass wir das auch wissen. Dass die Dimension damit dazugehört. Und deswegen denke ich, lassen wir das und fangen wir jetzt bei dem Geschlosseneren an, ausdrücklich jetzt die Frage des Nihilismus. Ab dem Herbst, also 87 dann. der Nihilismus ein normaler Zustand. Nihilismus, es fehlt das Ziel, es fehlt die Antwort auf das Warum. Was bedeutet Nihilismus? Dass die obersten Werte sich entwerten. Ich mache darauf aufmerksam, das Wort Warum, was dort steht, hat ja mal geheißen, was um. Hatte ich gestern schon angesprochen. Und was um heißt dann weshalb. Also eigentlich heißt warum ursprünglich wozu. Während inzwischen ja dann von der Physik her dieses wozu verschwunden ist und das warum nur noch die Frage der Kausalität, der Wirkkausalität ausdrückt. Aufgrund von welchen Wirkungen des vorherigen Zustandes ist der jetzige Zustand entstanden. Und das wozu wird gestrichen. In der Physik. Und hier sagt er jetzt also, dass die obersten Werte sich entwerten. Und da müssen wir dann drüber sprechen, was das heißt. Also das, was bisher der oberste Wert ist, ist es nicht mehr. Das ist schon der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, wenn ich erlebe, dass ein Wert sich entwertet, verändert das die Werte im Ganzen. Also diese Umwertung der Werte hat immer zwei Bedeutungen bei Nietzsche. Das eine ist, dass die Rangordnung, die Skala sich umschlägt. Wichtiger ist der zweite Punkt, dass die Vorstellung, dass die Werte etwas Objektives sind, von der Sache her, von der Wirklichkeit her, die mich in Dienst nehmen, dass das nicht mehr gilt, sondern dass man begreift, wir machen eigentlich die Wertungen. Das sind die beiden Dinge, die immer dahin hören, wenn er redet, Umwertung der Werte. Also Umwertung der Werte nochmal heißt im ersten Sinn, die bisherige Anordnung, die Hierarchie wird umgedreht. Das zweite ist, umgedreht wird, dass es sich überhaupt um Setzungen von uns her handelt, während wir vorher gedacht haben, das wären Objektivitäten, die uns in Dienst nehmen. Diese doppelte Form gehört in diese Entwertung hinein und dahinter steht deswegen dann eben auch der Nihilismus, der eben sagt, bisher war mein Leben, hatte seinen Sinn aus dem Wozu, also der Sinn des Lebens besteht darin, dass ich Werte zu erfüllen habe, die zu beantworten habe. Und das entfällt jetzt, nachdem ich weiß, die Werte habe ich ja gesetzt. Und dann gibt es eben dieses Fehlen jetzt, diese Objektivität hat dann zwei Seiten. Das ist das, was er jetzt hier anspricht, nämlich ein Nihilismus der Stärke, einen aktiven Nihilismus und einen Nihilismus der Schwäche, den passiven Nihilismus. Und das ist ja so ähnlich, wie er das im Zarathustra ausgedrückt hat mit dem Gedanken der ewigen Wiederkehr desgleichen, was erstmal eine Schlange ist, die sich in der Zunge festbeißt und ich kann überhaupt nicht mehr existieren, oder ich schaffe es der Schlange, den Kopf abzubeißen und dann ist das die Wiederkehr desgleichen das eigentliche Ja zu allem, was geschieht. Und so hier jetzt auch, ich habe hier also auf der einen Seite, hier steht da schon, damit geht's los, Nihilismus als Zeichen der gesteigerten Macht des Geistes, als aktiver Nihilismus. Er kann ein Zeichen von Stärke sein, die Kraft des Geistes kann so angewachsen sein, dass ihr die bisherigen Ziele, Überzeugungen, Glaubensartikel unangemessen sind. Ein Glaube nämlich drückt im Allgemeinen den Zwang von Existenzbedingungen aus. Eine Unterwerfung unter die Autorität von Verhältnissen, unter denen ein Wesen gedeiht, wächst, Macht gewinnt. So sind wir ja. Ich habe das ja auf diese Formel gebracht, die ja dann irgendwann da mal, wie ich ja gesagt habe, mal im Kalender sogar stand, dass der Mensch das Wesen ist, dem sein Leben nichts mehr wert ist, wenn ihm nichts mehr wert ist als sein Leben. Also wenn ein Mensch kein Wozu hat auf die Frage, wozu er lebt, bringt er sich um, wirft er sich weg. Und das führe ich immer an gegen Heinrich Heine, der eben gegen Schiller sagt, das Leben ist der höchste Wert und der Tod das Schlimmste. Das kann nicht wahr sein. Denn wenn das Leben der höchste Wert wäre, könnte man nicht fragen, wozu lebe ich, sondern versteht sich dann von selber, Leben ist eben Leben, aus. Es ist aber nicht so. Sondern wenn der Mensch nicht weiß, wozu er lebt, ist ihm sein Leben nichts mehr wert und er wirft es weg und das tun zu viele, auch junge Menschen in unserer Gesellschaft. Das ist also die Form, die dann dort auftaucht. Also der normale Mensch braucht ein Wozu, das ihn in Dienst nimmt, damit er lebt.
Ja, das Wort Wozu könnte ja sein, dass er es sinnfähig macht.
So ist es. Das wäre zum Beispiel ein Vorschlag, ja. Nicht? Also, ja. Also ich würde sagen, ich kenne eigentlich nur zwei Wörter, wo das passen würde mit dem wozu sich das aufhebt. Das eine heißt Glück und das andere heißt Liebe. Also man kann nicht sagen, wozu glücklich sein. Das ist so ein alter jüdischer Witz, dass also der Vater da eben betrübt ist, wen die Tochter sich da aussucht. Und dann sagt die, ja, der macht mich halt glücklich. Und dann sagt er, wozu glücklich sein? Ja, eben, weil er dagegen ist. Also das gibt... Ja, eben, nicht? Ja, ja. Nicht? Also deswegen, das geht eben nicht. Aber das wäre also die eine Idee, dass ich das brauche. Und das andere ist bei Lieben. Wer fragt, wozu lieben, meine ich, hat auch irgendwas nicht verstanden.
Das, ja, als Probleme bringt, sagt er vielleicht.
Ja, das bringt ja eben auch Probleme oder so. Aber ich meine, deswegen, ich kann aber da kein Wozu ansetzen. Da stimmt irgendwas nicht. Dann liebe ich nicht. Also wer zum Beispiel liebt, um glücklich zu sein, liebt nicht. Behaupte ich. Also das ist... Vielleicht stimmt es ja nicht, aber das ist jedenfalls meine Sicht der Dinge, nicht? Dass ich sage, das geht nicht.
In gewissem Sinne könnte sogar der liebt, noch fragen, wozu glücklich sein.
So meine ich auch, wenn schon.
Das wäre nochmal eine kleine Stufe.
So ist es, ja, könnte man sagen. Also das wäre der eine Weg, und da sagt er, jetzt gibt es also den aktiven, den starken Nihilismus, der braucht das nicht. Der braucht kein Wozu für sein Leben, um es eben doch zu leben und durchzusetzen in seiner Stärke und Macht. Das wäre das, was hingehört. Also, und diese Form, sein Maximum von relativer Kraft erreicht also er als gewalttätige Kraft der Zerstörung, als aktiver Nihilismus. Denn das ist ja seine Idee, dass es eigentlich um die Macht geht. Das haben wir ja gerade gehört nochmal, jedem Trieb geht es um seine Macht. Das hatten wir auf der Seite 202 eben unten, so haben wir ja vorhin gerade angefangen. Herrschsucht jedes Triebes, das gibt es und das kann sich dann eben durchsetzen bis dorthin zur aktiven Nihilismus, zur Zerstörung und sagen, ich brauche nicht einen Sinn, der mich in Dienst nimmt, sondern ich bin einfach mächtig genug, ich bin ich. Und da kommt aber gleich dann der nächste Punkt, sein Gegensatz wäre der müde Nihilismus, der nicht mehr angreift, seine berühmteste Form der Buddhismus als passiver Nihilismus. Also so versteht er den Buddhismus. Brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren, ob das, wie weit das richtig ist oder nicht richtig. Er sieht es so, dass er sagt, das ist also ein passiver Nihilismus. Ich meine, das trifft es nicht, was der Buddha sagt. Nicht? Aber ihm kommt es so vor, dass es das so wäre. So ein Blick auf Schopenhauer eben formulierte das so. Der Nihilismus stellt einen pathologischen Zwischenzustand dar. Pathologisch ist die ungeheure Verallgemeinerung, der Schluss auf gar keinen Sinn. Also sagt, wenn ich noch keinen Sinn sehe, sagt, dann sollte ich eigentlich nicht sagen, es gibt gar keinen Sinn. Das sieht er schon als eine ungerechtfertigte Verallgemeinerung. Deswegen sagt er hier pathologisch, sei es, dass die produktiven Kräfte noch nicht stark genug sind, sei es, dass die Dekadenz noch zögert und ihre Hilfsmittel noch nicht erfunden hat. Nicht das, was er hier anspricht. Und jetzt wird er im Folgenden, geht er jetzt da im Einzelnen drauf ein. Ist bis dorthin, glaube ich, deutlich, sonst haken Sie ja ein oder so. Ist da noch die Liste da irgendwo, dass man die noch weitergeben kann, da zum Eintragen? Danke. Also, jetzt fängt er mit dem Negativen an, mit dem B. Nihilismus als Niedergang und Rückgang der Macht des Geistes, der passive Nihilismus, als ein Zeichen der Schwäche. Die Kraft des Geistes kann ermüdet, kann erschöpft sein, sodass die bisherigen Ziele und Werte unangemessen sind und keinen Glauben mehr finden. Das ist ja das, was er tatsächlich da richtig diagnostiziert hat und was eben die Situation des Westens ist gegenüber dem Islam bei uns jetzt. Und das erklärt ja dann nochmal auch deren Verwunderung und Überlegenheitsgefühl gegenüber dem, was bei uns geschieht. Wenn man feststellt, dass die Theologen selber sagen, wir brauchen eigentlich Gott nicht und wie ich da gestern zitiert hatte, es von dem theologischen Kollegen, wo der Buch geschrieben hat über die Schöpfung und das fünfte Kapitel hat die Überschrift die Irrelevanz des Gottesglaubens. Also man hat sich nur um den Menschen zu kümmern. Er schreibt zwar, er sei ein Theologe, redet auch dauernd von Theologie, aber offenbar kann der kein Griechisch, jedenfalls also, sagt er das so. Aber Frau Sölle hatte das ja auch so gesagt, dass die Theologie ohne Gott hieß das damals. Und die wird auch dauernd zitiert. Die übernimmt er wieder, also diesen Gedanken, Irrelevanz des Gottesglaubens. Warum? Weil es um den Menschen zu gehen hat.
Aber wäre die Zurückstellung des Gottesglaubens in manchen Punkten nicht eine Notwendigkeit, weil man ja merkt, der wird ja auch missbraucht sehr stark. Das kann man ja.
Also das sieht man, die Frage ist nur, ob dann die Zurückstellung die richtige Antwort ist. Also, dass es missbraucht wird, da brauchen wir gar nicht uns drüber streiten. Ja, selbstverständlich wird's, was wird nicht missbraucht? Die Frage ist nur, ob der Missbrauch mir erlaubt, so Dinge dann deswegen wegzulassen. Also klassischerweise hieß ja diese Formel immer ab usus non tollit usum. Also die Berufung auf den Missbrauch erlaubt es nicht, den Gebrauch zu verbieten, weil tatsächlich alles missbraucht wird. Also, dass Leute das haben, vor allen Dingen Nicht-Christen, da habe ich kein Problem damit. Ich wundere mich nur, wenn ein Theologe das sagt. Also da, wenn er sich auch weiter noch Theologe nennt, das verstehe ich nicht. Wenn durch das ganze Buch, das ist so dick, auf jeder Seite kommt 2-3 Mal theologisch vor. Aber ausdrücklich sagt er eben, den braucht man nicht. Der gehört dort nicht hin und den muss man streichen, wenn er eben, sagt er, zur Unterdrückung des Menschen gedacht wird. Und dann spricht er eben an, erstmal also die Festschreibung von Sklaverei und allen möglichen Hierarchien, die es gibt. Und dann spricht er natürlich eigens nochmal den Feminismus an, wenn Gott eben als männlich gedacht wird und das dann zur Unterdrückung der Frauen benutzt wird. Die beiden Dinge spricht er an und sagt also von dort her, ich muss also dann eben Gott streichen, und weil es um die Würde des Menschen geht. Das ist nämlich sein Grundgestalt. Er sagt, die Theologie hat zu sein im Blick auf Jesus Christus, dass Jesus Christus, dass es dem immer um Gott geht, das wird da gar nicht behandelt, sondern es wird gesagt, es kommt auf den Geist Jesu an und der tritt für die Menschen ein. Der will also die Schwachen stark machen, der kümmert sich um die Rettung der Ehebrecherin, der lädt die Prostituierten ein und er lädt die Zöllner ein und alles das. Also die Botschaft Jesu ist die Humanität, die Liebe zum Menschen. Und wenn Gott dem benutzt wird, um das zu betrüben, muss man Gott weglassen. Also er sagt nicht, da muss man Gott also jetzt richtig denken, sondern er sagt einfach, das muss man dann lassen. Und im Vorwort schreibt er das schon so, dass er sagt, das muss man dann eben eher weglassen. Und das fünfte Kapitel von den 7, die das Buch hat, das sagt eben ausdrücklich die Irrelevanz des Gottesglaubens. Das braucht man eigentlich nicht. Wenn ich da richtig lebe, brauche ich das andere nicht. Und das stimmt nun einfach nicht mit dem überein, was Jesus gedacht hat. Nun konnte man das auch damals bei der Gottes-Tod-Theologie ja auch lesen, dass dort gesagt wurde, dass tatsächlich Jesus selber sich zwischendurch immer noch geirrt hat, weil er eben ein Mensch seiner Zeit war. So dass er an sich die richtige Gesinnung hatte auf den Menschen hin, aber leider immer noch zu viel bezogen auf Gott hin.
Denke ich mal, hätte Jesus das machen können, ohne zu wissen, dass er vom Vater geliebt ist.
So ist es.
Also deswegen finde ich auch die Idee, dass man jetzt probeweise das streicht,
ja, eben.
Das ist ja nicht nur theoretisch, da verstehe ich schon, dass die Moslems dann anfangen wollen zu missionieren, weil es ja ein Unterschied ist, wie ich lebe, wenn ich weiß, ich bin geliebt von Gott.
Meine ich doch.
Das betrifft ja alles.
Meine ich doch. Einfach so tun, also so sehe ich es auch.
Ja, eben. Nicht lieben. Ja. Da ändert sich ja viel.
Finde ich also auch.
Sozusagen. Und das ist ja, da kann man nicht das weglassen.
Ich meine, vor allen Dingen, man darf es nicht. Also ich gebe ja zu, dass das da dazugehört, dass von Gott angenommen sein. Gott ist nicht das höchste Gut, wie die Leute immer sagen, auch der Augustinus. Und ich sage mal, Gott ist die Güte und nicht das höchste Gut. Und das höchste Gut kann ich mir in die Tasche stecken, aber die Güte nicht. Ja. Sondern wenn ich auf die Güte zugehe, wendet mich die Güte immer auf die anderen. Also ich kann das Gut kann ich egoistisch für mich haben wollen, aber die Güte kann ich nicht für mich haben wollen egoistisch, sondern die Güte schickt mich zu den anderen. Und genau das muss ich hineinnehmen, aber es geht auch da nicht, wie jetzt also damals bei der Gottestod-Theologie darum, dass wir also nicht vergessen dürfen, dass Gott uns da als Güte zu den Menschen schickt, sondern Jesus selber geht es ja ganz entschieden nochmal um Gott selber, bis hin auch zu diesen Wörtern der Selbstrücknahme. Wenn da jemand kommt zu ihm und sagt, guter Meister, und er sagt, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Solche Sätze sagt er ja. Und das ist schon ein Punkt, den Leuten dann schon nicht gefallen hat. Also auch, oder den Zeitgenossen nicht gefällt. Das ist für ihn so klar. Genau das hatte ich gesagt, wie auch bei dieser Tagung da im Ende Oktober von der katholischen Erwachsenenbildung in Magdeburg, wo dann so über die Reformation und so geredet werden sollte. Und wo der Bischof dann auch kam und hat auch so geredet, sagt, ja, wir müssen uns ja da zusammenschließen und wir werden eben dann jetzt ein Christusfest feiern, wo ich mir dann erlaubt habe zu sagen, also Christus ist eigentlich nicht dafür, dass ihr dann Christusfest feiert, sondern der will, dass ihr den Vater feiert. Also das ist gar nicht der erste Punkt. Es ist zwar so, dass diese Christozentrik gerade in der evangelischen Kirche eine ganz wichtige Sache ist nochmal. Aber das nehme ich zur Kenntnis. Ich habe trotzdem eine Anfrage dran. Jesus Christus selber ist nicht für ein Christusfest, behaupte ich einfach. Als jetzt dieses Jahr 2017 jetzt. Sondern der will, dass der Vater gefeiert wird. Ganz deutlich und klar. Also insofern kann man da schon anfangen zu diskutieren. Ist wirklich Christus der, also natürlich auf ihn, aber durch ihn zum Vater?
Ja, keine Frage, aber ein bisschen später kommt dann dieser berühmte Satz, der Wille zur Wahrheit als Wille zur Macht.
Ja, ja.
Und jetzt der Glaube an Gott, ja, als ein Wille zur Macht mal formuliert, damit ich, und jetzt im Extrem, wenn ich diese alten Geschichten lese, wenn man jetzt die Geschichte mit reinnimmt, dass man gesehen hat, um bestimmte Handlungen zu begehen, ja, nicht umsonst hat jetzt der Muslim eben beim Sturm auf die anderen, was der Töten meinte,
ja.
Allah
ja, natürlich, ja klar.
Ja?
Ja, ja.
Also für uns heute ist es doch letztendlich ein Missbrauch.
Ja, natürlich.
Und der muss ja, wo kommt der her? Eben diese Wille zur Wahrheit, der auch oft ein Wille zur Macht
ja, ja.
ist, wo ja schon wieder die Wahrheit
so ist es, wird. So ist es.
Und ja, und das ist eben, ja. dass man das sieht, wie das ist. Es ist eben das Geschichtliche, die geschichtliche ja. Erfahrung. Tut der Spanier hat gegen die Muslime kämpfend Ariba, das klingt auch fast wie Allah.
Ja, ja.
Und dann sind die aber ja. los. Beide haben das Recht
ja, ja. genommen. Also ich wundere mich nur darüber, dass die Leute sich darüber wundern. Also wenn ich, also das verstehe ich nicht. Also wenn ich tatsächlich mich rechtfertigen will oder mich durchsetzen will, dann suche ich natürlich Rechtfertigungen und da bietet sich selbstverständlich die Religion an. Dass also der Absolutismus, dass sie sagen, wir sind von Gottes Gnaden Könige, das darf einen doch nicht wundern. Also wer da von irgendwas überzeugt ist und will das begründen, der wird das natürlich in einer Welt, die eigentlich auch religiös ist, natürlich religiös begründen. Der kann ja nicht sagen, ich bin König, obwohl Gott mich nicht will. Das geht ja gar nicht. Sondern natürlich, deswegen, die Salbung gibt es eben, zuerst werden die Könige gesalbt und dann erst die Hohepriester. Klar wird das also gesagt, dass die Macht von dem obersten Mächtigen verteilt wird. Das soll ja auch die Dankbarkeit sagen. So zieht sich das ja auch hinein. Dankbar soll ich sein für alles und je nach Hierarchie kommt das dann raus. Eines der schönsten Beispiele oder wenig schönsten, wie Sie es jetzt nennen wollen, ist zum Beispiel einfach das Morgengebet der normalen Juden. wo im Morgengebet der Jude, der männliche Jude betet, erstmal, ich danke dir, dass ich nicht als Tier geboren bin und dass ich nicht als Frau geboren bin. Und die Frau betet also auch, ich danke dir, dass ich nicht als Tier geboren bin, aber die lässt natürlich weg, dass sie dankt nicht dafür, dass sie als Frau geboren ist, sondern das lässt sie einfach weg und sagt, und nach deinem Willen bin ich jetzt eben da oder so. Also alles, was ich an Positivem weiß und habe, dafür bedanke ich mich, wenn ich religiös bin, natürlich bei Gott und sage, das ist von ihm gewollt. Also betet er in seinem normalen Morgengebet und dankt dafür, dass er als Mann geboren ist. Weil er sagt, so schlecht, wie es den Frauen geht, geht es ihm dann eben nicht. Das ist also der Gedanke, der da drin steckt. Und darüber, wie gesagt, muss man sich nicht wundern, das ist so. Und von dort her bin ich deswegen jetzt nicht auf der Ebene zu sagen, aha, also muss ich jetzt das Reden von Gott lassen, denn was wir da sagen, ist wurscht, missbraucht wird alles. Ich kann also nicht sagen, ich rede davon nicht, sondern ich muss das korrigieren. Aber nicht sagen, ich lasse es weg. Denn dass wir tatsächlich diesen Willen zur Macht haben, dass es sich durchsetzen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist gewusst. Das sollte man wissen, das ist wahr. In jeder Beziehung, dass das überall mit drin steckt. Und natürlich auch in der Zweierbeziehung, in der Liebe oder so, dass das drin besteht, wer bestimmt eigentlich oder so. Das ist halt so. Also, die Form, das muss man dann weglassen, damit das nicht passiert. Erstmal gelingt es gar nicht, weil es doch irgendeine Form der Religiosität annimmt. Sondern was ich eigentlich sagen muss, ist, das korrigieren. Und gucken, was ist wirklich der Wille Gottes. Und da haben ja auch hat die biblische Tradition natürlich ihr Problem, weil ja in der Antwort auf den Sündenfall ja schon die Rede davon ist, von der Unterordnung der Frau. Und das wird jetzt, kommt darauf an, die Tradition liest das als eine Strafe. Und es gibt Leute, die sagen, das habe ich nicht als Strafe zu lesen, sondern als Folge. Und Strafe ist dann schon wieder eine Antwort auf die Straffolgen. Also die Strafe ist nicht eine Folge, sondern die Strafe wird ja immer von einer Freiheit, von einer Autorität eigens verhängt. Das ist schon eine Antwort auf die Folgen. Und die Frage ist eben, da hatte ich ja genannt, dieses Buch von dem Kollegen Wald, der ist Philosoph in der Theologischen Fakultät in Paderborn und der hat ein Buch rausgebracht über Freiheit und Bindung und hat da seine Kollegen schreiben lassen und da hat er dort hier Alttestamentler, der heißt Konkel, der hat ein Kurzreferat gemacht, eine Kurzexegese der ganzen Sündenfallkapitel, also Genesis 3. Und der legt Wert darauf zu sagen, der spricht Verschiedenes an. Er spricht zum Beispiel an, dass von Unsterblichkeit nicht die Rede ist. Während die Leute ja immer davon reden, dass der Tod erst durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Paderaner sagte, nein, nicht der Tod ist durch die Sünde in die Welt gekommen, sondern die Dunkelheit des Todes. Denn was heißt Tod? Tod heißt Abschied vom hiesigen Leben. Und das Paradies ist nicht der Himmel. Oder genauer gesagt, so habe ich immer erklärt, Paradies hat zwei Bedeutungen. Am deutlichsten bei Dante. Das eine ist, kommt vor im zweiten Band von seinem großen Poema Sacro. Und das andere ist der Name für den dritten Band. Der dritte Band, da heißt Paradiso Himmel. Im zweiten Band ist Paradiso die oberste Fläche des Läuterungsberges und ist das irdische Paradies von Adam und Eva mit dem Sündenfall und so. Und wenn ich bloß im natürlichen Paradies bin, bin ich noch nicht im Himmel. Ich muss also Abschied nehmen vom irdischen Paradies, um in den Himmel zu kommen. Und da Gott der Herr der Zeit und des Lebens ist, ist das nicht so, dass wir da den Abschied zu nehmen haben, sondern dass Gott uns irgendwann ruft, ob uns das passt oder nicht passt. Und insofern gehört also der Tod selbstverständlich zum Paradies.
Wie heißt diese Publikation?
Die heißt...
Das
ist ein Buch. Ich schreibe es.
Okay.
Ich schreibe es. Ich meine, es heißt Freiheit und Bindung. Aber ich weiß es nicht genau. Also der Autor heißt Wald. Wie der Wald. Und der Titel heißt, ich meine, Freiheit und Bindung. Und da geht es eben so um die Liebe, so in verschiedenen Dimensionen. Und ich weiß jetzt auch nicht den Titel von dem Kapitel von dem Alttestamentler, wie der genau heißt. Aber er macht eben eine, wie gesagt, so eine knappe Exegese davon. Aber ich schreibe es dir einfach. Dass das hingehört, wo man da guckt, wie das aussieht. Dass er das eben stark macht von dort her. Verflucht wird die Schlange. Das ist völlig klar.
Freiheit und Bindung zur Ambivalenz menschlicher Sexualität.
Ah ja, da ist es.
Von Berthold Wald.
Danke. Also wer es auch...
Freiheit und Bindung zur Ambivalenz menschlicher Sexualität von Berthold Wald.
Der ist der Herausgeber. Und da hat eben der Alttestamentler, Konkel heißt der. Das merke ich mir immer, weil ich das K weglasse, dann weiß ich Onkel oder so, dass das gemerkt. Und der schildert das eben knapp und so gesammelt her und schreibt eben ausdrücklich rein, also nichts mit Unsterblichkeit, und spricht diesen Punkt jetzt an, dass er sagt, die Schlange wird verflucht. Völlig klar. Nachdem der Adam ja geredet hat, legt Gott los, verflucht die Schlange. Und die anderen verflucht er nicht, sondern erzählt er nur. Wird an zweiter Stelle getroffen die Frau, und da wird gesagt, ja, du wirst jetzt eben unter Schmerzen gebären und außerdem bist du hinter dem Mann her, aber der wird über dich herrschen. Das wird einfach als Folge geschildert, aufgrund dieser inneren Unordnung, die da jetzt geschehen ist, in uns selber, zwischen unserem Verstand und unserer Leidenschaft. Also ganz, ganz griechisch. Und dann nochmal dieses Verhältnis, das Machtverhältnis halt zwischen den Geschlechtern, dass eben, weil die Frau da die größere Last zu tragen hat mit der Schwangerschaft und all den Geschichten und deswegen eigentlich angewiesen wäre auf die Ritterlichkeit des Mannes. Und nachdem da jetzt keine Ritterlichkeit herrscht, sondern eben Egoismus, gerät sie damit also in diese negative Rolle, wie es ja in der ganzen, in den Kulturen überall ist. Und wo es wichtig ist, dass man das genau liest, ist es nicht als Strafe gesagt, sondern als eine Folge des Sündenfalls. Das ist mir ganz wichtig. Es ist nicht als von der Schöpfung her gewollt und angesetzt. So steht es im Koran. Im Koran steht drin, ohne Sündenfall, dass das einfach klar ist, dass die Frau hier der zweiten Ranges ist gegenüber den Männern. Da ist gar keine Frage. Ist einfach so aus. Und in der dritten Welt ist auch zum großen Teil einfach so. Es sind bessere Haustiere zum Teil. Das reicht ja sogar bis in die Gebote des Alten Testaments. Denken Sie an das 9., 10. Gebot. Du sollst nicht begehren den Besitz deines Nachbarn, seinen Esel und sein Ding und seine Frau. Und da einfach so mit aufgezählt. Das muss man schon sehen. Dass das dort dann so auch eingeordnet ist mit. Aber eben nicht als Strafe, sondern als Folge. Und deswegen müsste das eigentlich von den Christen anders behandelt werden. An der Stelle. Und schon gar nicht also Gott weglassen. Sondern gerade der ruft uns ja dazu, eben wieder da vernünftig zu sein.
Aber es könnte doch auch in der Inflation, allein schon des Wortes Liebe, wenn man jetzt die neuen Songs in den letzten 100 Jahren...
Ja, klar.
Könnten wir den ganzen Raum füllen mit Liebe, Liebe, Liebe.
So ist es.
Oder Sehnsucht,
ja,
Liebe,
ist
all diese Faktoren. Jetzt gibt es ja doch auch die Möglichkeit der stummen Liebe.
Ja.
Wo eben dann unter Umständen nicht über Liebe gesprochen wird, aber trotzdem ist sie vorhanden.
Also das kann sie natürlich schon sein. Andererseits gehört natürlich zu ihr das Wort. Und warum nicht? Also ich bin schon, wo wären wir ohne unsere Liebeslyrik? Nicht? Also das gehört schon hin. Aber ich würde nicht bloß von heute reden, sondern was ist die Liebe bei den Griechen? Da heißt sie erstmal Eros als die Grundbestimmende. Und ich will ja jetzt nicht in diese Rede hineingehen von diesem skandinavischen Bischof, der da eben jetzt extra ein Buch geschrieben hat und sagt, die Agape ist die eigentliche Liebe und der Eros ist Egoismus. Also der weigert sich ja, den Amor concupiscentiae überhaupt als Liebe zu bezeichnen, sondern denkt ja als Egoismus. Dagegen schreibt dann Pieper ganz scharf in seinem Buch über die Liebe schon und sagt, das ist nicht wahr, sondern der Eros ist auch Liebe. Und deswegen, meine Formel heißt, Eros ist Liebe, aber Liebe ist eigentlich nicht Eros, So heißt also meine Bestimmung, weil ich sage, die Grundform von Liebe ist das Wohlwollen. Das Ja zum Dasein des anderen, nicht für mich, sondern angesichts seiner. Aber der Eros selber ist auch Liebe und nicht bloß Egoismus. Und der Eros ist halt auch lieblos. Der Eros kennt keine Treue. Man hat doch keine Treue beim Platon. Es geht mit einem hübschen Jungen los und dann sind es viele und dann kommt die Schönheit überhaupt oder so am Ende. Aber von Treue ist da nicht die Rede, weil nicht von Person die Rede ist, vom Einzelnen. Treue kennt weder Sexus noch Eros, weil beide nicht von Person reden. Sondern das ist eine eigene Aufgabe der Integration, das einzuholen in die personale Dimension. Das ist eine Lebensaufgabe. Für den Sexus wie für den Eros. Weil Sexus und Eros als solche nicht personal sind.
Und ich denke ja trotzdem, dass wenn jetzt dann jemand sagt, wenn es nur aus Eros oder aus Trieb ist,
ja.
Ich liebe dich, weil es ja dann schon sehr vergänglich
ist, ja.
Wenn man es genau hört. Und dann ist natürlich, findet ja auch eine Entwertung des Wortes statt. Da wollte ich darauf hinweisen.
Ja. Ja.
Dass eben es so entwertet wird,
so ist es.
Dass es dann, naja, eben
ja.
Besser für die Stummheit und
Umstände. So ist es, ja. Das ja. Ja. Eben, das kennen wir ja auch dann wieder von den Theologen, nicht? Wo das ja auch dann, Buber sagt, nicht bloß vom Wort Liebe, sondern auch vom Wort Gott, dass man das eigentlich nicht verwenden sollte, weil es so in den Dreck gefallen ist. Und da kämpfe ich eben dagegen und sage, kann ich nicht als Lösung sehen, sondern ich muss eben versuchen, das Wort richtig und verantwortlich zu benutzen. Denn sonst sind wir am Ende ja sprachlos, weil jedes Wort missbraucht wird. Und wenn ich dann immer die Konsequenz daraus ziehe, die missbrauchten Wörter nicht mehr zu brauchen, dann lande ich wirklich in der vollkommenen Stummheit. Und dann frage ich mich, wieso der Mensch noch das so ein Logon-Echon ist. Nicht? Also das ist ja, eigentlich haben wir ja eben die Sprache. Wir haben sie allerdings eben nicht eben bloß zum Bezeichnen, sondern wir haben sie ja vor allen Dingen, um uns zuzusagen. Also für Beschreibung ist die Sprache nicht da, da malt man besser oder zeichnet. Sondern die Sprache brauche ich, um Zusagen zu geben, Versprechen zu geben, Verzeihung auszudrücken oder wie immer. Und da finde ich es nach wie vor wichtig, dass das gesprochen wird. Das sagt schon der Aristoteles, er sagt, Freundschaft ist erst da, wenn nicht A den B liebt und B den A, sondern wenn die das auch miteinander beredet haben. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Was meinen Sie, wie oft ich das Studentinnen gesagt habe? Die so kamen und sagten, ja, nett ist er und lieb ist er und wunderbar und zärtlich im Bett, aber ums Verrecken sagt er nicht, er liebt mich. Und dann habe ich gesagt, ja, der wird Aristoteles gelesen haben. Denn wenn man gesagt hat, wenn man das ausgesprochen ist, ist es schon passiert. Und dann kann ich es natürlich auch nicht bloß im Bett flüstern, dann muss ich noch vor anderen Leuten reden, das nennt man heiraten, nicht? Und das wollen die dann nicht, sondern lieber einfach bloß so die Tentakeln. Und das ist zu wenig, sondern im Wort legt man sich fest. Und das dann schon der Goethe, wie wichtig das ein Wort war, weil es ein gesprochen Wort war. Nicht? Dass es wirklich gesagt wird. Und das ist dann eben gesagt und damit hat sich die Welt geändert. Wenn das wirklich im Ernst gesagt wird. Deswegen kämpfe ich so für das Wort, gegen die Stummheit. Ja? Weil das eine andere Form von Festlegung ist. Natürlich muss es nicht das Wort sein, auf dem Viehmarkt war es der Handschlag einfach und dann war die Kuh verkauft. Aber an sich ist eben, wie gesagt, von Aristoteles an bis zum Goethe und darüber hinaus, das Wort legt in einer ganz bestimmten Weise fest. Das ist nicht in erster Linie Beschreibung, obwohl das die Leute immer dann so haben, sondern die Selbstfestlegung. Deswegen halte ich da so altmodischerweise dran fest, so am Wort. Das steckt so dahinter. Aber wie gesagt, ich glaube, damit ist schon klar, Sie können es anders sehen, das sind meine Gründe dafür, also weswegen ich fürs Wort eintrete.
Ich meine an sich Schweigen, damit es wirklich zum Gold wird. Schweigen selbst ist noch kein Gold.
Das ja, so ist es. Ja.
Schweigen ist Gold. Nein, das muss dann erst, oder alle Stummheiten der Welt,
ja.
Die eben die Stimmung haben, die
führen
können. So ist es, ja. Eben, aber riskieren müsste man es eben.
Das Wort.
Ja, das meine ich eben. Nicht? Und auch natürlich das Wort von und zu Gott vor allen Dingen. Das zu ist mir ja noch wichtiger. Wir haben, also die Theologen immer von ihm reden, aber das geht nicht. Wenn man nicht zu ihm redet, kann man nicht richtig von ihm reden. Das ist also genau diese Beziehung, die dann nochmal ganz wichtig ist. Und das wäre dann die Definition für Religion. Also bei Thomas von Aquin heißt die Definition für Religion heißt Ordo ad Deum. Also das Ausgerichtetsein auf Gott hin. Das ist seine Definition von Religion in der theologischen Summe. Und deswegen finde ich das alarmierend, wenn man eben dann von einer Reihe von deutschen theologischen Kollegen hört, dass die eben reden von der Ohnmacht Gottes, worauf dann mit Recht Klaus Berger sagt, zu einem ohnmächtigen Gott kann ich nicht beten. Und was ist dann zu erwarten von Theologen, die nicht beten? Wie können die von ihm reden, wenn sie nicht zu ihm reden? Nicht? Das ist einfach so, das in sich. Das ist also das, worum es mir dabei geht, warum ich da so hartnäckig dranbleibe. Aber dasselbe schon noch zwischen den Geschlechtern, zwischen den Menschen. Dass also dieses, wirklich das Wort hingehört, dass das hier auftritt und dass man jetzt sieht, wie. Also, man kann dann erschöpft sein, sagt er, die Kraft des Geistes ist ermüdet, ich habe keinen Glauben mehr, ich habe kein Ziel, was mache ich dann? Dass die Synthesis der Werte und Ziele, auf der jede starke Kultur beruht, sich löst, sodass die einzelnen Werte sich Krieg machen. Zersetzung. Der Einzelne hat nicht mehr die Kraft, die zusammenzuhalten, und dann toben da einfach die Triebe durcheinander, im Sinn des Textes von 202 unten, mit dem wir da angefangen haben, dass hineinkommt, sagt er, dass alles, was erquickt, heilt, beruhigt, betäubt, in den Vordergrund tritt unter verschiedenen Verkleidungen, religiös oder moralisch oder politisch oder ästhetisch und so weiter. Also man ist schwach und braucht also hier eigentlich immer nur den Trost und nicht mehr die Dimension des Appells, wo das eigentlich hingehört. Levinas würde sagen, die Ethik ist eine Optik. Gott kennen heißt wissen, was zu tun ist. Connaître Dieu, c'est savoir ce qu'il faut faire, sagt er. Das ist also, das gehört für ihn dorthin. Dass man das also sehen muss, wo die Frage ist, was ist es? Und da fährt er jetzt ja fort und sagt, Voraussetzung dieser Hypothese, dass es keine Wahrheit gibt, dass es keine absolute Beschaffenheit der Dinge, kein Ding an sich gibt. Da muss ich ja gestehen, dass ich das überhaupt nicht verstehe, wie der auf so eine Idee kommt. Denn jeder Naturalist muss doch sagen, also ehe etwas für mich sein kann, muss es doch erstmal es selbst sein. Vielleicht kennt es niemand, darüber könnte man nochmal diskutieren. Aber zu behaupten, dass es das gar nicht gibt, also was soll das heißen, dass es keine Wahrheit gibt? Da kommt drauf an, was er hier mit dem Wort Wahrheit meint. Wenn er mit dem Wort Wahrheit meint, keine Beschaffenheit der Dinge, dann verstehe ich das überhaupt nicht. Wenn es überhaupt was gibt, ist es doch auch an sich.
Aber vielleicht meint er keine Wahrheit auch so für jemanden, also das sagen
wir. Ja, wenn ich das sage, da kann ich dann drüber reden. Ja. Das ist ja also tatsächlich, wir kommen nicht zur Wahrheit über die Dinge. Das kann ich vertreten. Deswegen liegt mir ja an der richtigen Wahrheitsdefinition. Wenn ich über Wahrheit zu reden habe, führe ich immer zwei Augustinus-Definitionen an. Die erste heißt, wahr ist, was ist. Und dann habe ich immer gesagt, das finde ich nicht sehr hilfreich. Warum brauche ich da zwei Wörter? Was ist der Unterschied von wahr und ist, wenn man das einfach so sagt? Und deswegen sage ich, besser ist ein zweites Wort von ihm. Da sagt er, wahr ist das, was zeigt, was ist. Oder anders ausgedrückt, das, was ist, insofern es sich jemandem zeigt oder gezeigt hat. Das heißt Wahrheit. Also Wahrheit ist nicht dasselbe wie das Sein, sondern ist eine bestimmte zusätzliche Bestimmung des Seins. Sein heißt eben nicht Nichtsein, sondern Dasein. Und Wahrheit heißt das sich zeigen dieses Seins. Und dass es möglich sein könnte, dass niemand weiß, wie etwas in Wirklichkeit ist, da habe ich kein Problem. Aber wenn jemand sagt, es gibt keine absolute Beschaffenheit der Dinge, dann sage ich, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich kann nur verstehen, wenn er meint, eine bleibende Beschaffenheit der Dinge. Und davon haben wir ja auch schon geredet, dass er sagt, ich mache einen Unterschied zwischen Sein und Werden. Werden heißt, es wechselt sich dauernd und ich habe nichts in der Hand. Während man bei Wahrheit denkt, ein Sein und ein an sich dauert ein bisschen. Darum sagt er, Sein und Werden sind zwei ganz scharfe Dinge. Die im Werden heißt, es ist in jedem Moment schon eigentlich wieder was anderes. Wenn er das so fasst, das kann ich natürlich dann wieder nachvollziehen. Aber wenn das einfach so steht, dass es keine absolute Beschaffenheit gibt, kann also hat für mich nochmal, darf ich sagen, nur Sinn, wenn er sagen will, Beschaffenheit heißt ja eine bleibende Beschaffenheit ohne Veränderung.
Also ich denke halt jetzt diese Teilchenphysik, wo es ja tatsächlich so ist, dass je nachdem, wie ich es beobachte, es ist, und das ist sozusagen tatsächlich kein, also wenn ich so beobachte, es ist eine Welle und wenn ich es anders beobachte, es ist ein Teilchen oder es ist an einem bestimmten Ort oder hat eine bestimmte Geschwindigkeit, da ist es ja auch so, dass es in dem Sinn ein objektives ist.
Da antworte ich anders drauf, indem ich sage, es muss eine an sich sein dieser Wirklichkeit, die wir nicht kennen, die so ist und dafür verantwortlich ist, dass wenn wir in der einen Weise darauf gucken, wir ein Körperchen sehen und in der anderen Weise eine Welle, aber das muss einen Anhalt, einen Ansatz in der Realität haben, die wir nur nicht kennen.
Was über diesen Kontrast Welle und
so ist es, ja.
Aber irgendein an sich,
das meine ich, das muss es geben. Und deswegen, wenn er, dann kann er das andere nicht meinen. Mhm. Sondern ohne ein an sich gibt es kein für mich. Ob das an sich als an sich für mich ist, das ist eine andere Frage. Da bin ich gern bereit, mit Kant oder sonst wieder rumzustreiten. Aber zu sagen, da gibt es gar kein an sich, das kann nicht sein. Außer, wie gesagt, dass er sagt, ein bleibendes an sich. Wenn er das meint, das kann ich wieder nachvollziehen. Er sagt, es ist so rasch im Wechsel, dass es gar eigentlich nicht zu greifen ist.
Also der sagt, es ist entweder sinnlos oder widersprüchlicher.
So ist es. Nicht? So meine ich. Und drum muss ich das also anders lesen in dem Punkt. Und dann sagt er, wäre eben, jetzt sagt er, wenn man das eben sagt, es gibt überhaupt kein Sein, dann ist das auch ein Nihilismus und zwar der extremste. Er legt den Wert der Dinge gerade darin hinein, dass diesem Wert keine Realität entspricht und entsprach, sondern nur ein Symptom von Kraft auf Seiten der Wertansetzer, eine Simplifikation zum Zweck des Lebens. Da würde ich auch gern mit ihm einfach weiter fragen, also woher nehmen jetzt also diese Wertansetzer, das tun die ja nicht freiwillig, dass sie da zum Zweck des Lebens machen, sondern da fühlen sie sich genötigt, das zu machen. Und dann habe ich schon wieder ein an sich, das dem vorgeordnet ist. Denn wo kommen wir denn her, dass wir absolut souverän sind? Wir reagieren doch. Wir haben uns selber nicht in die Welt gebracht, sondern das haben andere gemacht. Und wir wurden vorher nicht gefragt und müssen sehen, wie wir damit umgehen. Und das würde doch dann hier auch hingehören. Das ist doch nicht so, dass der Wertansetzer einfach so aus, ja, warum, sowas anfängt, sondern sieht sich genötigt, das zu machen. Behaupte ich. Das andere ist, finde ich, gesponnen. Und deswegen kann er natürlich sagen, der Wille zur Wahrheit als Wille zur Macht, also ich will eben die Dinge wirklich beherrschen und die gucken und habe eben diesen Willen zur Macht. Und warum will ich den Willen zur Macht? Könnte man ja ihn auch noch mal fragen. Er tut so, als wäre das bloß so für sich selbst da, während ich behaupte, der Wille zur Macht ist schon Zeichen von Schwäche. Denn man hat ja die Macht nicht, sondern man will sie. Nicht? Wer hat, braucht es nicht. So ähnlich wie man sagt, wer Geld hat, redet nicht vom Geld. Nicht? Oder so, dass man ja auch guckt. Also es ist dann immer das, was dann fehlt. Und bei dem armen Nietzsche ist mir das sowieso klar, der mit seiner Sensitivität und seinem Mitleid und seinem Betroffensein vom Elend der Dinge und all dem, dass das natürlich dorthin gehört. Ja, ja. Deswegen sage ich, das ist das Einzige, was übrig bleibt. Ja, also eben, und es gibt eben nicht das Sein, sondern das Werden. Und das Werden macht uns natürlich ohnmächtig. Wir können dann nicht planen, wir wissen nicht, wie mit den Dingen umzugehen. Also da geht da ganz deutlich von unserer Schwäche aus, und die stimmt ja. Wir vergehen. Und das Erste, was die Leute sagen, wie da die Ilse Eichinger gefragt wurde, was ist das Glück? Die Antwort hieß, es vergeht. Das ist also einfach so der Satz. Und was uns bei Zeit einfällt, wenn Sie die Leute fragen, was fällt dir ein zur Zeit, sagen die auch, sie vergeht. Wo jemand da ist, ist nur wirklich falsch, denkt man ein bisschen ruhiger nach. Ehe sie vergeht, muss sie erst auf uns zukommen. Also wir kriegen sie erstmal geschenkt. Denn keiner kann sie sich ja machen, sondern er kann sie nur kriegen und kann sie sich dann nehmen für jemand oder etwas, um sie für jemand oder etwas, an dem uns liegt, dass wir dafür die Zeit aufbringen. Aber das Erste ist, dass man die Zeit geschenkt gekriegt. Alle Zeit ist Zeit der Gnade.
Ja, das, aber da kommt ja dann dieses dinghafte Machen hinein, weil der Augenblick, wie ähnlich wie die Zeit, das ist eben nicht mit überständigem Bewusstsein da zu fassen.
So ist es.
Und da, und jetzt will man es ja doch fassen,
ja.
Und dann geschehen eben diese Verbiegungen. Ja. Ich denke aber in Wahrheit auf, leuchtet dieses fast ein ähnliches Phänomen wie die Zeit, da ist ja auch nicht dieses gegenständliche
so ist es.
Fassen können auf Dauer.
Ja.
Das ist eine Illusion.
Ist also, es nicht. Ja. Ja, ja.
Muss es immer wieder auch nicht wirken
ja.
lassen. Und das ist eben der Augenblick. Der große Augenblick, der ja eine Herrschaft über uns auch hat.
So ist es.
Und wenn man die eingesteht, hat ja. man schon ein anderes Verhältnis.
Meine ich auch. Also der Kairos ist der ganz wichtige Punkt. Oder wie man eben von der anderen Seite betonen muss, es geht wirklich um die Abschiedlichkeit. Und das sagt ja auch sehr deutlich Augustinus. Er sagt, ich kann kein Wort sagen, wenn ich bei der ersten Silbe kleben bleibe. Und ich kann keinen Satz sagen, wenn ich beim ersten Wort kleben bleibe. Also wir können überhaupt nur leben, indem wir uns dem Vergehen anheimgeben. Und deswegen ja so meine Rede, dass wir sagen, wir sind Kerzen, nicht? Und entweder wir verbrennen oder wir verstauben. Es gibt keine andere Lösung. Also Leben heißt Verbrauch.
Aber es wäre doch ein guter Ausblick, praktisch in dieser möglichen Unmittelbarkeit zu wachsen. Das ist ja das, die Unmittelbarkeit.
So könnte man, da ist natürlich jetzt die Frage, ich finde auch, also da könnte ich schon zustimmen, dann wäre natürlich zu reden, was heißt jetzt wachsen? Also Rilke würde sagen, es ist die Möglichkeit, der tief Besiegte von immer Größerem zu sein. Ne? Das wäre also dann die Formel, die dahin passt. Ja, ja. Ne? Ja. Nicht, dass das da so hineinkäme. Okay, also, was ist ein Glaube? Wie entsteht er? Jeder Glaube ist ein Fürwahrhalten. Schon das ist die Frage, ob das die beste Definition des Glaubens ist. Ein Fürwahrhalten, das ist ja schon eine Verschiebung auf das Theoretische hin. Buber in seinem Buch da über die beiden Glauben sagt, das sei also der christliche Glaubensbegriff hier, während der biblische Glaubensbegriff nicht das Fürwahrhalten, sondern das Vertrauen ist. Und so macht es auch jetzt also Norbert Baumert, der nochmal als Frucht jetzt seiner 50 Jahre Arbeit mit seinen Doktoranden und seiner Arbeit den ganzen Paulus nochmal neu liest und den rausgibt, und der übersetzt Glauben immer mit Zutrauen. Denn tatsächlich ist ja, haben wir schon wiederholt berührt, dass im Neuen Testament Glaube immer noch Hoffnung ist. Wenn Sie gucken, also Römer 4, da geht es um Abraham, Vater des Glaubens. Und dann wird gesagt, er hat wieder Hoffnung gehofft. Paraelpida. Und wenn Sie den Hebräerbrief nehmen, 11. Kapitel, was ist der Glaube? Der Glaube ist Feststehen in dem, was ich erhoffe. Also in der Bibel heißt Glaube noch nicht ein Fürwahrhalten. Sondern in der Bibel, auch im Neuen Testament, heißt also Glaube immer noch Vertrauen auf. Hoffen, erwarten. Das andere kommt erst in Generationen später. Dass sie dann und das finde ich auch sinnvoll, das zu unterscheiden und sagen, ich habe den Glauben, in dem ich weiß, während bei Hoffen weiß ich nichts und da bin ich zuversichtlich. Und später heißt Glauben Wissen, und das erklärt, warum dann auch Thomas von Aquin sagt, Glauben ist nicht Wissen. Einerseits denkt er eben an den Aristoteles, weil der von Plato, Aristoteles her, heißt Glauben vermuten. Doxa Meinung vermuten. Und wirkliches Wissen ist Wissen aus Einsicht erst. Also ich muss sagen, Glaube heißt nicht Einsicht. Wenn ich aber Wissen als Wissen aus Einsicht denke, dann ist es verständlich, dass der Thomas sagt, Glauben heißt nicht Wissen, aber richtiger wäre zu sagen, Glauben ist nicht Einsicht. Ich sehe das selber nicht ein. In der Vorlesung gestern haben wir auch über den Glauben geredet, weil das beim August Brunner dort vorkam. Und der definiert Glauben als die Welt angucken mit den Augen dessen, dem ich glaube. Das ist auch ein schöner Gedanke. Nicht? Also er will nicht sagen, der sagt mir was und ich schreibe mir das so auf, sondern ich sehe die Welt mit dessen Augen an. Sodass das nicht bloß ein Bezug ist zwischen Zweien, sondern gemeinsam das Mit kommt da hinein, was ich ja für so wichtig halte, dieses Mit, mit dem ich auf die Realität zugehe. Bitte?
Also Glauben für Wahrheit, das gibt es an sich auch beim Kant, halt, der das ist ja ausführend eigentlich, also in dem Sinne jetzt...
Der hat auch dieses christliche Ding übernommen. Und das übernehmen viele so. Und da wollte ich eben deswegen eben nur darauf hinweisen. Ich sage auch nicht, das ist auch so, das gehört auch hinein. Nur wollte ich sagen, es gibt eben auch die andere Möglichkeit. Biblisch ist es nicht so. Nur das wollte ich sagen. Ja, und Kant ist natürlich aus der christlichen Tradition. Völlig klar. Wie wir alle, wo das denn hinterher gehört, da wird Glauben unterschieden von Hoffen. Und deswegen ist es für Wahrheiten. Völlig klar. Glaubensbekenntnis verkündet eben dann Sätze und dann redet man von der Fides Quae, das ist der Glaube des Inhalts, da sagt man das Credo dann, also das Geglaubte, müsste man sagen. Und dann gibt es das Fides Qua, das Glauben, wodurch man glaubt, und das ist dann das Glauben. Dann habe ich also das Geglaubte und den Glauben. Das ist durch diese Bekenntnissache so hineingekommen. Aber das Wort selber, Glauben in der Bibel, heißt immer Vertrauen, Zutrauen. Nur darauf wollte ich hinweisen, weil das vielen nicht so klar ist oder so, dass man das sehen müsste nochmal.
Da könnte man ja auch sagen, dass das ist doch ein Stück im praktischen Leben, ja, ein Stück mit dem Zweifel zusammenhängt. Weil der Zweifel, der kann ja abgrundtief im Menschen drin festliegen. Ja? Und dann der Glaubenszustand, ja, ist ein Zustand, wo praktisch ein Zweifel auftritt.
Jetzt muss ich zum Glauben eben noch mal was sagen. Tatsächlich haben die Leute heute, also da, ich behaupte Sprachschlamperei. Also ich behaupte, ich muss ganz scharf unterscheiden mit John Henry Newman zwischen Zweifel und Glaubensschwierigkeit. Das ist also der wichtige Punkt. Newman hat einmal in seinem berühmten Buch der Apologia, wodurch er ja wieder dann seinen Rang da erreicht hat in England, schreibt er das, und einmal in einem Privatbrief sagt er, 10.000 Schwierigkeiten machen nicht einen Zweifel, wie 10.000 Maultiere nicht ein Pferd machen. Also ich kann angefochten werden, ich kann Glaubensschwierigkeiten haben, aber eine Glaubensschwierigkeit heißt noch nicht, dass ich mein Vertrauen storniert habe. Zweifel heißt aber, ich storniere meinen Glauben. Und jetzt treffen Sie heute genug Leute, die sagen, zum reifen Glauben gehört der Zweifel. Und das tut die Tradition nicht. Sondern die Tradition sagt, Zweifel ist Oligopistia, heißt wörtlich Weniggläubigkeit. Im Deutschen sagen wir Kleinglaube. Also Kleinglaube, Oligopistia, ist der Unglaube im Glauben. Und Zweifel ist überhaupt kein Zeichen für die Reife des Glaubens. Schwierigkeiten gehören zu unserem Glauben. Und mit denen muss man leben. Aber man kann nicht direkt also sagen, der Zweifel gehört zur Reife. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass Leute sagen, Glauben heißt Leben mit der Hypothese Gott. Hypothese heißt für mich aber keine Behauptung. Hypothese ist ein Interpretationsvorschlag. Das heißt, wenn ich sage, der Glaube ist eine Hypothese, dann ist das kein wirkliches Verhältnis. Und dann brauche ich jetzt gar nicht erstmal von Gott zu reden, also wo die Leute sagen, Glauben heißt Leben mit der Hypothese Gott, sondern ich kann auch, also das Verhältnis von Eheleuten oder Freundschaft, zwischen kann ich nicht sagen, ich mache mir eine Hypothese über die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Freund mir in der Notlage zu Hilfe kommt. Und ich kann nicht zur goldenen Hochzeit zu meiner Frau sagen, meine Theorie von deinem Wohlwollen hat sich erheblich verdichtet inzwischen. Das geht nicht. Sondern ich habe also diese Hypothese am Anfang und irgendwann entscheide ich mich dafür und sage, so ist es. Es ist kein hypothetisches Verhältnis. Und deswegen muss ich auch den Leuten sagen, der Glaube ist kein hypothetisches Verhältnis, denn für eine Theorie darf man nicht sterben. Theorie ist ein Hypothesennetz. Und ein Hypothesennetz ist kein Netz von Behauptungen, sondern immer ein Netz von Interpretationsvorschlägen. Und dafür darf man gar nicht sterben. Deswegen war es völlig richtig, dass der Galilei sagt, nein, die Erde lässt er weg und sagt nur für sich selber, dass er sich doch dreht. Das wäre völlig blöd, dafür zu sterben. Das darf man gar nicht. Also ich kann Leuten sagen, probier's mal mit der Hypothese. Ich kann den Leuten aus diesem Buch, der Handschrift von Saragossa, kommt dieses Medizinergebet vor. Das finde ich eine schöne Sache, habe ich schon manchen Leuten geraten. Ich habe gesagt, beten Sie doch mal ein Jahr lang, ernsthaft, jeden Tag. Gott, wenn es dich gibt, erbarme dich meiner Seele, wenn ich eine habe. Sie werden nach einem Jahr ein anderer Mensch sein. Aber ich habe dann zugleich dazu gesagt, das heißt immer noch nicht, Glauben heißt Leben mit der Hypothese Gott. Sondern es ist nur ein Schritt auf diesem Weg dorthin. Gott, wenn es dich gibt, erbarme dich meiner Seele, wenn ich eine habe. Und man tut das wirklich im Ernst, passiert schon was. Aber nochmal, das ist nicht der Glaube selber. Sondern der Glaube selber ist eine Entschiedenheit, eine entschiedene Überzeugung, für die man deswegen auch in den Tod gehen kann. Und eine persönliche Beziehung auch, die muss über einen Punkt des sich kennenlernens und des erstmal Hypothetischen irgendwann zu dem Punkt kommen, wo ich sage, so jetzt ist es so, ich lasse mich drauf ein und wenn ich im Pech hatte, habe ich dann wirklich Pech und kann nicht sagen, damit mir das nicht passiert, bleibe ich gleich in der Hypothese. Sondern ich muss in einem persönlichen Verhältnis so. Und jetzt verstehe ich zum Beispiel das Verhalten des Partners oder Partnerin oder des Freundes nicht. Dann sollte ich doch auch zwischen Menschen nicht sagen, hör mal, bevor du mir nicht erklärst, was du da gemacht hast, storniere ich erstmal mein Vertrauen. Sondern ich sage, nein, wir bleiben verbunden, aber bitte, das quält mich, erklär mir, wie das ist, das möchte ich gern verstehen. Und darum bin ich eben auch der Meinung, dass ich Gott gegenüber nicht eben aus jeder Schwierigkeit einen Zweifel machen sollte. Weil ich das auch in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen nicht will, sondern dass anders ist. Sondern, dass ich da sage, nein, ich setze hier auf dieses Vertrauen und zu meinem Glauben gehört, ich kann ja nicht Gott verteidigen, wer bin ich denn, aber meinen Glauben verteidige ich und zu meinem Glauben gehört, dass ich erwarte, dass er sich da rechtfertigen wird. Und ich gehe sogar so weit und sage, ich weiß gar nicht, wie er das machen wird. Und warum gehe ich so weit? Weil ich finde, dass es zum Teil in Zynismus landet, wenn die Leute mehr sagen. Ich finde schon zynisch, ich habe es auch angesprochen, wenn ich beim Augustinus lese, als Antwort auf die Leiden in der Welt, ja, es gehört zu einem Drama eben auch, dass es da dunkle Punkte gibt und dunkle Flächen und Finsternisse, wo ich sage, der hat gut reden, er sitzt da im Licht und dann gibt es die Massa Demnata, aber er ist natürlich gerettet. Wo ich sage, was ist denn das für eine Art? Sondern da bin ich besser und sage, ich weiß nicht, warum da was ist. Ich kann nicht hingehen wie der Swinburne und sage, ja, auch Auschwitz ist eben Soulmaking, das macht mich eben stärker dann, das Leiden macht mich stärker. Ich kann doch nicht Auschwitz von dort her rechtfertigen, dass ich sage, es gibt mir die Gelegenheit zu vergeben. Das ist in meinen Ohren zynisch, das zu sagen. Ich weiß, dass Leiden reifen lässt oder so. Aber deswegen bringe ich das doch nicht da in jedem Fall unter. Und es gibt ja auch wirklich komische Gebete. Ich habe das schon mal gesagt. Also das Tischgebet der Jesuiten da in Frankfurt gefällt mir kein Mal, wenn ich das mitkriege. Weil immer sagt, alles, was lebt, sättigst du mit Wohltaten. Und wie viele Leute sterben jetzt vor Hunger im Moment, während wir hier miteinander reden in der Stunde? Was soll das heißen? Alles, was lebt, sättigst du mit Wohltaten. Hat doch keinen Sinn, Gott zu schmeicheln. Muss man doch also gucken, was da eigentlich los ist. Und das sind Fragen, die sind offen, ich habe keine Antwort drauf und erwarte, dass er sie gibt. Wie die aussieht, kann ich mir noch nicht mal vorstellen. Aber das, also es ist ein bisschen komplizierter und verdrehter, aber ist deutlich, wie ich es meine. Also Sie müssen mir nicht folgen, sondern nur um klarzumachen, warum ich das so sehe und entwerfe in dieser Form. Mit dieser etwas so Verdrehtheit, die da drin steckt.
Das, der Begriff Glauben, also im Neuen Testament hat schon auch verschiedene Konnotationen. Das kommt schon auch häufig vor, dass vor allen Dingen halt in Wunderberichten, dass das Jesus oder Petrus, wer auch immer da zuständig war für das Wunder, den Patienten oder denjenigen geschaut hat und sagt, der hat genug Glauben in sich, um geheilt zu werden, dein Glauben hat dir.
So ist es. Und manchmal fragt er auch extra, glaubst du denn, dass ich dir helfen kann? Ja. Nicht? Also ich brauche beides. Ich muss also selber dieses Zutrauen haben. Deswegen bin ich ja dagegen, dass die da immer die Sache auf aktiv und passiv verteilen. Sondern in beiden Fällen muss ich das Mediale nehmen. Ich muss mich heilen lassen wollen, ich muss dran glauben oder so. Und wir haben kein Medium im Deutschen, aber wir haben die Konstruktion mit lassen. Ich lasse mich überreden, ich lasse mich überzeugen, ich lasse mich ergreifen und das brauchen wir. Also es ist kein Passiv. Das denn. Passiv sind wir bei unserem Geschaffenwerden, denn da sind wir ja nicht vorher da, dass Gott sagt, also ich würde dich ganz gern schaffen, bist du dafür, nachdem ich noch nicht da bin, geht das nicht. Also da ist der erste Schritt wirklich passiv. Aber auch nur der erste Schritt. Also wenn dann so in Seinsgehorsam, schwupp, man da ist, ist man im zweiten Moment schon jemand, der dazu Stellung nimmt. Hier in diesem Punkt beginnt die Freiheit, da hat sie noch kein Entweder-Oder. So wie wenn ich geweckt werde, wache ich eben auf. Aber schon im nächsten Moment kann ich zu diesem meinem ersten ohne Freiheit gesprochenen Ja, bin eben einfach da, dann mich schon verhalten. Aber da ist eine Lücke. Erst bin ich noch nicht und dann bin ich. Und diese Lücke, das nennt schon Plato, also diese Dialektik und sagt, die kriegt er nicht in den Griff. Was mache ich da? Erst bin ich nicht und sobald ich anfange, habe ich immer schon angefangen. Erst bin ich nicht und dann bin ich schon. Es gibt nicht, wo ist der Punkt, wo ich jetzt wirklich der Anfang vom Anfang? Haben wir nicht. Und das ist wirklich ein Mysterium, diese Geschichte schon hier. Und die wende ich dann auch nochmal für den Tod an. Denn wenn ich hier schon so eine Verstreckung habe, gibt das im Tod genauso. Dass das nicht einfach bloß ein Strich ist, wo man dann so ist, sondern dass da hier eben irgendwie auch das schon so ist. So wie hier, da habe ich mal einen Text geschrieben, über den Anfang hat es gegeben, wo einer anfängt, hat er stets schon angefangen. Das wirkliche Anfangen, der Anfang von Anfang, hat keiner von uns. Wo ist das? Und sowas muss man dann für das Ende auch so ähnlich denken. Das drückt sich dann so aus, zum Beispiel so in den Filmen vom Cocteau da, wenn die Toten dann erstmal so diese Landschaften mit Ruinen laufen oder so, auch beim Sartre da, wo die Toten dann, da in dem, das Spiel ist aus, wo die dann so da auch rumlaufen erstmal und nochmal in so einer Zwischenphase sind oder so etwas. Ein Versuch, das auszudrücken. So wie beim Anfang. Nochmal, wer anfängt, hat immer schon angefangen. Wir haben immer schon Vergangenheit, wenn wir da sind. Kann einen schon also einigermaßen verrückt machen, wenn man das so wirklich durchmeditiert, so ein Punkt da. Also, was das Glaube ein für wahr halten, die extremste Form des Nihilismus wäre, dass jeder Glaube, jedes für wahr halten notwendig falsch ist, weil es eine wahre Welt gar nicht gibt. Und jetzt eben, was heißt das jetzt, wahre Welt, nicht? Ich meine, er meint damit, und das haben wir jetzt, glaube ich, auch geklärt miteinander, eine Welt, die eben nicht wird, sondern die wirklich wenigstens ein bisschen bleibt, seiend ist. Und da kann ich ihm dann zustimmen, dass es das vielleicht so wäre. Die Frage ist, ob es stimmt. Also von Gott wird gerade das andere gesagt, dass er ja weder anfängt, er fängt eben nicht an, deswegen hat er das Problem nicht, nicht? Noch aufhört, nicht? Muss man schon sehen, nicht? Das ist nicht da. Aber die Welt hat angefangen. Nicht? Das ist schon eine merkwürdige Sache. Und sowas, meine ich, sind wirklich philosophische Gedanken, die man da haben kann und wo man sieht, es geht. Also, dass es die wahre Welt nicht gibt, also ein perspektivischer Schein, dessen Herkunft in uns liegt, insofern wir eine engere, verkürzte, vereinfachte Welt fortwährend nötig haben. Also wir denken uns wenigstens ein bisschen Raum. So wie ich ja immer gesagt habe, wir stellen uns die Bewegung vor, als wie beim Film, dass es ein Still ist. Ich habe also das einzelne Bildchen. Und da sage ich, nein, es gibt kein Bildchen, das nicht ein verwischtes Bild ist. Während unser Verstand nicht drumherum kommt, sich vorzustellen, in einem Punkt T steht doch der Pfeil. Nein, er steht nie. Das ist die Genialität vom Aristoteles. Der Pfeil steht nie, sondern er ist immer auf, zu und von weg. Es gibt kein Still. Jedes Bild ist immer noch ein, nur wir sind zu grob, sehen nicht mehr, dass das verwischt ist. Das sieht die Vernunft, sagt der Hegel, im Unterschied zum Verstand. Der Verstand stellt fest. Und die Vernunft lässt sich auf so etwas ein, dass die das macht. Also, wir kommen nicht drum herum, um den Verstand hier da hineinzukommen. Die Frage ist, ob es nicht wirklich eben auch eine Selbigkeit gibt, im Ernst. Tatsächlich sagen wir ja, auch wenn wir Kinderfotos von uns sehen, sagen wir nicht, das war ich, sondern das bin ich. Nicht? Also es ist auch da eine merkwürdige Sache, wie wir das dort aufnehmen. Dass es das Maß der Kraft ist, wie sehr wir uns die Scheinbarkeit, die Notwendigkeit der Lüge eingestehen können, ohne zugrunde zu gehen. Ich würde es eben nicht mit Lüge nennen, sondern es ist halt so, dass wir hier da nicht so weit kommen. Wir können nicht, wir haben nicht diese Feinheit, so weit zu kommen, dass wir wirklich zum merken, dass auch der letzte Punkt immer noch Bewegung ist. Ja? So ist es, ja. Also, dass wir von Sein reden, obwohl alles immer nur im Fließen ist, das nennt er Lüge. So ist es. Ne? Und da passt es dann. Und das Tolle war eben tatsächlich, dass also gegenüber den Eleaten, die gesagt haben, das sind unendlich viele Punkte, der Aristoteles sagt, nein, hier gibt es keine Punkte, das ist ein Fließen, aber ich kann jede Linie immer nochmal teilen, teilen, teilen und ich komme niemals an ein Stück, das so klein ist, dass es nicht mehr nochmal geteilt werden kann. Das ist seine geniale Antwort gewesen damals.
Aber der Aristoteles weist ja trotzdem auf den unbeweglichen Gegner hin, diese ungeheure Stille, die eben in der Bewegung, also...
Ja. Nee, der muss unbewegt sein. Und das, ja, und das begründet er ganz gegen Plato ja sehr vernünftig. Er sagt, wenn ich den Beweger selber bewegt denke, muss ich in ihm eine Unterscheidung einführen zwischen Bewegtem und Unbewegtem oder Bewegendem und Bewegtem. Und das geht wieder nicht, weil das Absolute ist eben eins und kann nicht in solche Teile zerlegt werden. Und deswegen bleibt übrig, dass Gott selber eben nicht wollen kann. Außerdem griechischer Hintergrund, wann will man? wenn einem was fehlt, davon haben wir schon geredet, ich will die Macht, wenn ich sie nicht habe. Wenn ich also den Gott als bewegt denken würde, würde ihm was fehlen, er hätte dann noch nicht alle seine Möglichkeiten realisiert. Gott heißt aber, er hat alle Möglichkeiten realisiert. Das ist der Grund, warum die Metaphysik ihn als unbewegt denkt. Das heißt, er meint mit unbewegt nicht statisch. Und das Bild war, so habe ich das versucht, den Studenten klarzumachen, wenn man einen Kreisel nimmt und peitscht den und peitscht den und peitscht den und man müsste den jetzt so schnell peitschen können, dass er sich so schnell dreht, dass er sich gar nicht mehr schneller drehen kann. Was ist dann der Fall? Dann steht er. Denn wenn Sie also hier jetzt diesen Kreis so malen und nehmen davon einen Punkt und der kann immer schneller rennen, immer schneller rennen, wenn er so schnell rennt, dass er nicht mehr schneller rennen kann, dann rennt er gar nicht mehr, sondern ist er so schnell, dass er steht. Und das ist gemeint, ich muss also auch die Ruhe Gottes nicht, so wie das die Deutschen denken, nachdem die ja das Volk vom Faust sind und dauernd immer da unrastig da herumrennen und so und sagen, sobald ich mal beim Augenblick stehen bleibe, bin ich schon in der Hölle. Dass er sagt, also hier darf das nicht gehen. Und dann denken die Leute, der unbewegte Beweger sei statisch. Der ist nicht statisch, der ist Actus Purus. Das heißt, reinste Wirklichkeit. Der Kreisel steht nicht, weil er steht, sondern der steht, weil er unendlich schnell ist. Das denken aber die Leute normalerweise nicht, wenn sie darüber nachdenken.
Nein, jetzt die ohne Anfang und ohne Ende zu sein,
ja,
ist natürlich eine Ewigkeitsbewegung.
So ist es.
Ist ja auch Ewigkeit, ja. Und Bewegung drin.
So ist es, ist alles drin. Und zwar so schnell, dass es eben schon wieder steht. Und da kann man dann nicht von Lüge reden. Und ich finde das wirklich schade, dass der Nietzsche auf so einen Gedanken nicht gekommen ist. Stell dir vor, der hätte mal wirklich darüber nachgedacht, wie das hier ist. Mit dem Werden und dem Sein. Während er denkt bei Sein, das wird jetzt stillgehalten oder so, damit das geht. Diesen Gedanken zu denken, nein, die Geschwindigkeit, das Werden ist hier so schnell, dass es von dort her steht. Auf den Gedanken ist er nicht gekommen. Dabei, wenn ich das Wort Actus Purus mir klar mache, dann ist das gemeint. Denn Akt heißt eben Wirklichkeit, Vollzug. Actus Purus heißt reine Wirklichkeit. Hier ist gar keine Möglichkeit mehr übrig, weil alle Möglichkeiten aktiviert sind. Steht nicht noch was aus. Sondern es ist in der ganzen Fülle da. Deswegen ist das auch ein stehendes Jetzt. Da gibt es kein Vorher und kein Nachher. Was soll das? Das ist das reine Jetzt. Und an sich fände ich das gut, wenn das also zum Beispiel die Religionslehrer den Leuten erklärten, damit die das mal gehört haben. Aber die haben es nicht gehört. Ich stelle jemals immer wieder fest, wenn ich das rede, dass die Leute sagen, noch nie gehört oder so, aha, ganz interessant oder so. Das müsste eigentlich erklärt werden. Actus Purus.
Ist dann ein Poetius,
der spricht das Nunc Stans aus, das sagt er schon, nicht? Aber er hat das jedenfalls, das macht er nicht deutlich genug. Ich weiß nicht, ob er es nicht hatte oder ob ihm das einfach klar war. Das Wichtige bei Boethius ist, ja, völlig zugestimmt, der sagt tatsächlich, dass eben hier ein ewiges Jetzt besteht, kein Vorher und kein Hinterher in diesem vollen Jetzt. Und das erlaubt ihm ja dann auch zu sagen, dass Gott wissen kann, was ich mache und ich behalte meine Freiheit, weil er eben einfach nicht voraussieht, sondern zuguckt, was ich mache. Und da kenne ich sogar ein Bild, was ich meine, was wir in uns selber auch haben, was da hilft, nämlich, dass wir eine einfache Melodie im Kopf haben können. Also ich will jetzt nicht sagen, was große Dirigenten alles im Kopf haben, eine ganze Symphonie, sondern jetzt ein normaler Mensch, der hat also drei Töne hintereinander, la la la, ne? Einfach nur so. Die haben sie zugleich im Kopf und nicht als einen Akkord. Das heißt, sie haben das nacheinander gleichzeitig. Nicht ein ewiges Jetzt wie Gott, aber für drei Töne reicht es auch bei uns. Also wir haben das zugleich, das nacheinander. Denn wir haben die Melodie als Melodie im Kopf. Nicht drei Töne nacheinander, denn wir haben sie alle zugleich, aber wir haben zugleich das Nacheinander im Kopf. Und das ist doch ein ganz schwaches, aber ich finde, hilfreiches Bild, wie wir uns vorstellen können, dass also hier Zeit, Ewigkeit haben, weil die Leute sagen, das kann doch nicht sein, gegen den Boetius, das gibt es doch nicht, sondern Gott muss da auch für die Zeit. Nein, wir können sogar schon ein Nacheinander, wir beärmlichen Typen, können sogar schon ein Nacheinander von drei Tönen gleichzeitig haben. Warum müsste dann Gott die Zeit verschlossen sein? Gott hat die unzeitlichen und überzeitlichen Wahrheiten und er hat die Zeit. Why not? Nachdem wir schon drei Töne nacheinander gleichzeitig haben können.
Aber die drei Töne machen noch nicht die Melodie aus. Ich weiß nicht, ob das nicht hinkt, das Vergleich. Also der Akkord ist noch nicht die Melodie.
Nein, deswegen habe ich keinen Akkord im Kopf. Das wollte ich ja gerade sagen. Ich habe keinen Akkord im Kopf. Ich habe das nacheinander im Kopf, aber gleichzeitig.
Ach so.
Das ist der Punkt, was mir geht. Genau das, vielen Dank, nee, das ist das Entscheidende. Der Akkord ist simpel. Nein, wir haben ein Nacheinander gleichzeitig. Darauf kommt es mir an. Beim Gedicht nicht, oder beim Ganzen, da ist die Zeit schon drin, das dauert wieder zu lang. Oder ein ganzes Ballett geht nicht, nee, das ist völlig klar. Aber drei Töne, das kann jeder schaffen. Und wir können sogar bloß zwei Töne nehmen, würde auch reichen. Tatü, tata, nicht? Also
das ist schon bei den Worten so.
Bei Worten
nicht die
ist
einzelnen schon. Silben,
ja, eben.
Sondern ich habe ja, wenn ich
meine, wenn das beim Wort ist schon so, dass ich da schon zeigen kann, da brauche ich tatsächlich schon Zeit. Beim Sprechen brauche ich Zeit. Aber im Denken habe ich es eben, in Unzeitlichkeit habe ich es da und deswegen ist das Denken unausgedehnt und deswegen war ja dieses Problem da mit den Dialogikern, mit dem neuen Denken, dass Zeit und Raum beim Gespräch hingehört. Also das Wort braucht Zeit, aber dieses Denken an die Melodie ohne Akkord, das können wir. Und das ist für mich also ein deutliches Beispiel der Annäherung an das, was da mit der Zeitlosigkeit im ewigen Jetzt Gottes gedacht werden kann.
Das Gegenläufige in der Bewegung oder was es in der Musik ist, ist ja auch gleichzeitig.
So ist es.
Also jetzt hier.
Ja, aber da ist es aber in der Zeit wieder. Aber trotzdem, das ist schon eine andere interessante nochmal mit der Gegenläufigkeit, ganz wichtig.
Es ist immer gegenläufig,
ja.
Gegenläufig.
So ist es,
immer
ja.
Gegenläufig, ja.
Ja, ist schon wahr. Aber hier
noch, der spürt,
ja,
der
so ist es.
Sieht, beobachtet.
Ja, ja.
Sind also schon.
Eben, steckt schon was. Okay, also da sehen wir, dass wir da doch so ein paar Schritte über den Nietzsche hinausgekommen sind an solchen Punkten hier. Ne? Es wäre ihm zu wünschen gewesen, dass er das auch also hätte denken können. Also nicht gleich Lüge hier kommen damit, sondern es gibt tatsächlich das, in Ansätzen haben wir das. Und insofern könnte Nihilismus als Leugnung einer wahrhaften Welt, eines Seins, eine göttliche Denkweise sein. Warum muss er das jetzt hier als negativ denken? Wie schön ist, dass Gott da also positiv denkt. Also vielleicht ist es nicht immer gut, dass man selber da ist, aber jedenfalls ist es schon mal gut, dass es den gibt, den wir lieben. Oder so, ne? Dass es da also schon mal hineingehört, dass es also hier nicht mit dem Nichts bloß herumläuft.
Ich könnte da nicht mit drin liegen, dass es eben dann, wenn eben der Nihilismus eine Leugnung einer wahrhaften Welt ist, eines Seins, ja, dass es dann eben nicht nur gedacht, weil ihm geht es wahrscheinlich über die Fixierung, dass jemand das nur so denkt, aber kein Erleben.
So ist es, ja.
Ja. Und er ist ja fürs Leben,
ja, ja.
Und dazu muss man erstmal die Fixierung des Gedankens auch lassen können, um vielleicht dahin zu kommen.
Ja, das braucht man natürlich auch. Also eben, mit dem Denken kann man nicht stehen bleiben. Wir gehen ja auf die, deswegen habe ich ja geredet, zum Leben gehört die Abschiedlichkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dinge fangen an und sie hören noch auf. Und das ist ja gerade das, was ich finde, was bei den Zeitkünsten eben so beeindruckend ist, was uns zugleich beglückt und betrübt macht. Gerade eben bei der Musik, bei Gedichten, also eben bei diesen Dingen, dass sie tatsächlich anfangen und enden und wo das Enden ja dann zum Teil nochmal schwieriger ist, oft als der Anfang. Das gilt für das leere Papier, wenn man anfängt zu schreiben oder zu malen. Und das gilt natürlich erst recht für die Musik, dass wir dort erleben können, dass eben bei einem guten Musikstück, das sich selber sein Ende erwirbt. Das wird nicht abgebrochen und das fasert auch nicht aus, sondern es beendet sich selber. Und deswegen verweise ich dann immer auf schlechte Barockmusik, immer nochmal Dideldum, Dideldum, weil sie nicht an der richtigen Stelle aufhören können. So ist es, nicht? Also wer Vollendung will, muss das Ende wollen. Und vieles geht deswegen kaputt, weil man dem Ende ausweichen will.
Aber ich meine, jetzt in dieser Forderung, ja,
ja,
hier ist ja auch Abschiedlichkeit drin.
Bei ihm, ja, ja. Ja, ja, ist schon drin. Weil er sagt, ich muss, ja, ja. Nicht, so ist es.
Wenn jetzt
eine Stimmt.
Ideologie hat, das ist so, dann muss er, um an dieses Erleben eben ranzukommen, muss er die einfach lassen können.
So ist es. So ist es, ja. Das stimmt. Also das gehört, das ist richtig, das gehört bei ihm hin. Und
muss auch positiv
abgeben, ja, also muss positiv sein, genauso. Ich soll mich wirklich dem Werden überlassen und nicht an der falschen Stelle mich ins Sein stürzen. Das ist schon wahr. Sondern die Dinge vergehen. Und das kann man aber, wie gesagt, schon beim Augustinus lesen. Nicht? Dass er sagt, wenn ich eben nicht, hatte ich es ja schon gesagt, wenn ich nicht bei der Silbe stehen bleiben will, nur so komme ich zum Wort. Und wenn ich beim Wort nicht stehen bleiben will, nur so komme ich zum Satz. Und darum gehört zum Leben das Sterben und es ist einfach falsch zu behaupten, im Paradies wäre nicht gestorben worden. Ich habe immer nur formuliert, dass es ein bisschen netter dort zugeht. Ich habe immer so gesagt den Leuten, das ist, wenn die Mutter abends so die Kinder ruft, die sind noch am Sandkasten da, sagen Abendessen, sagen, oh, wir sind gerade so schön am Spielen, Schluss jetzt, heim. Also so ist es, wann Gott einen wegruft, auch aus dem Paradies, das ist natürlich die andere Frage, weil man das nicht selber bestimmt. Aber dass es ohne dieses Abschließen überhaupt kein Ganzes gibt. Wie gesagt, wer Vollendung will, muss das Ende wollen.
Er drückt ja manches oft anders aus, aber aus dem Kar kommt mir jetzt hoch mit den Abschiedlichen oder mit den Zweifelsfreien,
ja,
wenn er sagt, in dem Eingedicht von dem Freund siegreich sterben,
ja,
dass einer eben zweifelsfrei sterben kann,
ja,
dann ist er in dem Glauben.
So ist es. Das wäre das, was hingehört. Und davon haben wir ja immer geredet, dass ja, es kommt eben wirklich darauf an, glauben wir, also so wie Abraham, der dann also glaubt, dass der Sohn, dass Gott sein Wort halten wird, glauben wir, wenn wir sterben, dass wir, wenn wir hier nicht mehr leben dürfen, dass uns die Fülle des Lebens erwartet. Insofern haben wir alle die Abrahams-Situation, sage ich immer, wenn ich auf diese Geschichte mit der Bindung Isaaks zu sprechen komme. So wie der glauben musste, schreibt der heilige Paulus, dass ihm Gott ihm das Leben schenkt, hinterher wieder, und in den Wust der jüdischen Legenden zu dem Abrahamsopfer gibt es eben auch Legenden, dass der Isaak wirklich gestorben ist, dass er getötet wird und dass dann und verbrannt und dass dann die Asche wieder durch den Tau oder durch die Tränen der Engel oder so wieder belebt wird. Also auch da muss man nochmal sagen, kein christlicher Hochmut zu sagen, bei denen war es ja alles nur halb, während bei uns stirbt er wirklich und wird nicht auferstehen. Nein, es gibt auch unter dieser Fülle der Texte, der Legenden, gibt es eben auch Texte, ich kenne wenigstens zwei, dass also Isaak selber auch zu Tode kommt, aber eben wieder belebt wird. Weil Gott ja sein Wort hält, dass er eben in diesem Sohn der Verheißung die Nachkommen schenken wird. Dann gehört ja immer noch der Gedanke hin, den ich dann eben auch nicht vermeiden, also weglassen will, dass der Isaak nicht, wie viele Christen denken, ein Kind war. Er war 37 Jahre alt beim Opfer. Und das kann man nachrechnen, weil da die, seine Mutter gestorben ist und die hat ihn ja bekommen, als er 90 war und sie war dann 127, als sie starb. Der war 37 Jahre alt beim Opfer, nach den Rabbinen. Vielen Dank, bis nächste Woche. Und Sie sind so lieb und tun wieder den. Haben Sie die Hülle? Haben Sie auch?
Ja. Brauchen Sie die noch?